NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zur 3270. Sendung. Und diesmal geht es um Schmuggler, Drogen und gefälschte Waren. Wir sind unterwegs mit dem Zoll im Hamburger Hafen. Am Mikrofon begrüßt Sie Dietrich Lehmann. Moin. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert unterwegs mit dem Zoll. Dabei denken die meisten erst einmal an den ehemaligen Freihafen und dass an den früheren Kontrollstellen jetzt freie Fahrt herrscht. Oder an die grünen Zollboote, die auf der Elbe unterwegs sind. Aber André Lanz, Sprecher des Zolls in Hamburg, Zoll bedeutet eigentlich viel mehr, oder?
Also wir haben hier in Hamburg drei Hauptzollämter. Das ist zum einen hier das Hauptzollamt Hamburg-Hafen, wie der Name schon sagt. Die sind überwiegend hier im Hamburger Hafen zuständig. Dann gibt es einmal noch das Hauptzollamt Hamburg-Stadt, die insbesondere den Bereich Bekämpfung der Schwarzarbeit übernehmen. Und dann gibt es noch einmal das Hauptzollamt Hamburg-Jonas, was noch für den Bereich Marktordnungsrecht, sprich Erstattung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, wenn sie ausgeführt werden, übernehmen. Und wir haben hier insgesamt knapp 2000 Zöllner in Hamburg im Einsatz.
Das ist mehr, als man sich so gemeinhin vorstellt. Die sieht man ja nicht immer. Wie arbeiten die? Sind ja nicht ständig irgendwie auf der Straße oder auf dem Wasser unterwegs.
Ja, und wir haben ja ein sehr großes Tätigkeitsspektrum. Also angefangen, sage ich mal, von der klassischen Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, wie hier im Hamburger Hafen, bis hin zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und Abgabenerhebung. Da sind natürlich nicht nur Kollegen, die irgendwo draußen unterwegs sind, sondern wir haben natürlich auch Leute, die irgendwo im Büro ihre Aufgaben wahrnehmen, wie beispielsweise Bewilligungen erteilen, Abgabenbescheide erstellen etc. Oder auch die Bekämpfung der Schwarzarbeit findet natürlich nicht nur irgendwo draußen in den Betrieben oder auf Baustellen etc. Statt, sondern da habe ich ja auch Ermittlungsarbeit, die dann auch irgendwo im Büro wahrgenommen werden muss.
Wie misst sich denn Erfolg beim Zoll? Kann man sagen, je mehr Sie Zolleinnahmen haben, umso erfolgreicher sind Sie? Oder je mehr versteckte Fälle Sie finden, umso erfolgreicher sind Sie?
Sowohl als auch, kann man hier sagen. Also wir sind natürlich in erster Linie eine Finanzverwaltung, haben oder nehmen jährlich, sage ich mal, im Schnitt 130 Milliarden an Steuern ein.
Bundesweit.
Was natürlich auch wichtig ist für das Funktionieren unseres Gemeinwesens, also Finanzierung von Schulen, von Behörden etc., Straßenbau. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch die Aufgabe und eine wichtige Aufgabe, die Überwachung der von Einfuhrverboten und Beschränkungen, also angefangen beispielsweise von der Verhinderung von Betäubungsmittelschmuggel bis hin zu Artenschutz oder die Einfuhr von Plagiaten. Das sind natürlich, sage ich mal, natürlich keine Aufgriffe, die man irgendwo anhand von Steuerwerten dann festmachen kann, sondern hier stehen natürlich, sage ich mal, entsprechende Aufgriffsmengen dann im Fokus.
Wenn ein Container jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal diesen Fall, der Container kommt irgendwie aus Übersee hierher, verlassen Sie sich in jedem Fall darauf, dass das richtig ist, was in den Papieren drinsteht? Oder wie entwickelt man Gespür, wo man mal genauer hinschaut?
Also wir führen unsere Kontrollen nicht nur stichprobenartig durch, sondern wir wollen gezielt vorgehen, risikoorientiert, sprich wir machen uns Gedanken, setzen bestimmte Risikoparameter an, angefangen, wo kommt die Ware her und natürlich auch weitere Faktoren, zu denen ich jetzt natürlich hier nicht näher eingehen kann, dass unsere Gegenseite nicht uns in die Karten schauen kann. Also wir gehen wirklich gezielt vor.
Gibt es gerade von vielen Importeuren in den letzten Wochen immer wieder mal die Klagen, dass die Abfertigung durch den Zoll zu lange dauern würde, dass man mehrere Tage auf Container warten müsste, die eigentlich schnell rausgebracht werden sollen. Wie reagieren Sie auf solche Kritik?
Wir sind uns der Situation bewusst. Aktuell gibt es hier in der Tat Verzögerungen in der Warenabfertigung, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Situation hier deutlich zu verbessern. Und da wird es in der nächsten Zeit deutliche Personalzuführung geben, um hier auch für Entspannung zu sorgen.
Sprich, Sie stocken auf.
So ist es.
Am kommenden Sonnabend veranstalten Sie ja in der Hamburger Hafencity den Tag des Zolls mit Flottenparade, Kinderprogramm und vielen weiteren Höhepunkten. Warum ist es Ihnen eigentlich so wichtig, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren?
Ja, wir wollen natürlich, sage ich mal, der Zoll ist als Behörde vielleicht auch vielen jetzt nicht ganz so bekannt. Aber wie wir auch schon thematisiert haben, haben wir ein großes Tätigkeitsspektrum, wo wir uns natürlich auch mit in der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Und letztlich dienen solche Veranstaltungen natürlich auch für die Nachwuchsgewinnung. Auch wir sind natürlich immer auf der Suche nach guten Leuten. Und derartige Veranstaltungen bieten sich da natürlich auch für an.
Haben Sie Nachwuchssorgen?
Nein, aber wir wissen natürlich auch, dass wir hier gerade im Zeitalter des demografischen Wandels uns, sage ich mal, vielleicht noch stärker bemühen müssen, um gute Leute, sage ich mal, für uns zu gewinnen. Also da müssen wir uns natürlich auch dann entsprechende Gedanken machen.
Sagt André Lanz, Sprecher des Zolls im Hafenkonzert bei NDR 90,3. Es war die größte je in Deutschland sichergestellte Menge Kokain. 3,8 Tonnen, gefunden im Frühjahr im Hamburger Hafen auf Schiffen aus Südamerika. Ein Rekordfund, aber gleichzeitig nur ein Tropfen auf den heißen Stein im Kampf gegen international agierende Drogenkartelle. Ingmar Schmidt hat die Drogen im Millionenwert angeschaut und mit den Zöllnern über den Erfolg gesprochen.
Das hätte nur wenige Sekunden gedauert. Hinter der Tür des Containers liegen 12 große, schwere Sporttaschen bereit, randvoll gefüllt mit Kokainpaketen. Der Plan der Dealer: im Zielhafen kommt jemand an Bord, öffnet den Container und entnimmt die Drogen. Rip-off heißt diese Methode, so Ulrich Wilamowski, Leiter des Sachgebiets Kontrolle beim Hauptzollamt Hamburg-Hafen.
Rip-off, genau, rausreißen. Also der Täter soll schnell die Ware aus dem Container nehmen, am besten so, dass es der eigentliche Empfänger gar nicht mitbekommt, dass sein Container irgendwie als Transportbehältnis für Drogen missbraucht worden ist.
Doch der riskante Plan hat dieses Mal nicht funktioniert. Ein Scheitern, das die Auftraggeber bei der Lieferung einkalkulieren.
Das Risiko ist da, sonst hätten wir auch die Aufgriffe nicht gemacht. Macht es uns natürlich auch leichter. Wir müssen den Container gar nicht großartig röntgen oder die nicht entladen. Für die Gegenseite ist es natürlich so auch einfacher, weil sie halt wahllos Container nutzen kann, jetzt keine Tarnladung irgendwo zu einem dann namentlich bekannten Empfänger im Inland losschicken muss.
Insgesamt 3,8 Tonnen Kokain sind bei den drei Fahndungsaktionen im Frühjahr auf Schiffen im Hamburger Hafen gefunden worden. Der größte Fund in Deutschland, aber dennoch offenbar leicht zu verschmerzen für die Drogenmafia, so Uwe Schröder, der Leiter der Generalzolldirektion.
Ein Indikator ist der Schwarzmarktwert im Handel. Der verändert sich nicht nach solchen Funden, wie wir sie hier präsentiert haben. Das spricht dafür, dass insgesamt im Handel noch ganz andere Größenordnungen sind. Wir wissen auch, dass in Kolumbien in den letzten 4-5 Jahren die Anbaufläche sich verdoppelt hat, dass gewaltige Mengen tatsächlich auf den europäischen Markt kommen. Und man muss es leider so sagen, das, was wir hier heute präsentiert haben, wird den Markt nicht wirklich verändern.
Laut Zoll wird der Drogenmarkt derzeit geradezu überschwemmt mit Kokain. Ganz anders als vor ein paar Jahren, erinnert sich der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Werner Gatzer.
Ich weiß nur, ich war vor 3 Jahren mal hier im Rahmen einer Pressekonferenz, da hatten wir über 200 Kilo. Mittlerweile sind die Täter auch gefasst und zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Über 200 Kilo, und das war damals schon ein herausragendes Ereignis als Fund. Und wenn Sie das jetzt ins Verhältnis zu 3,8 Tonnen nehmen, sehen Sie, die Entwicklung ist steil nach oben, leider.
Auch wenn die Suche nach immer größeren Drogenlieferungen aussichtslos erscheint, die Zollfahnder sind sehr zufrieden. Man könne nicht alle der rund 680.000 Container, die allein aus Südamerika pro Jahr im Hamburger Hafen ankommen, durchsuchen, so Uwe Schröder. Dafür seien die Ermittlungsbehörden international gut vernetzt.
Unser Ziel ist nicht, jede Lieferung auch tatsächlich zu kontrollieren, weil das zu einer Behinderung der Warenströme insgesamt führen würde, die für eine Exportnation wie Deutschland völlig untragbar wäre. Darum zielen wir mehr darauf hin, ein effektives Risikomanagement zu betreiben. Wir sammeln die Indizien, die dafür sprechen, dass kontaminierte Ladungen erkannt werden können und wir ganz gezielt an die jeweiligen Container herangehen können.
Außerdem arbeiten die Drogenfahnder eng mit den örtlichen Hafenbetrieben zusammen. Eine Kooperation, die sich seit Jahren bewährt hat.
Also bei der Suche nach Drogen arbeiten wir mit den beteiligten Privatunternehmen sehr gut zusammen. Wir legen großen Wert darauf, dass wir wirtschaftsfreundlich agieren, dass wir den Unternehmen auch entgegenkommen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir kontrollieren, besprechen wir oft auch mit den Unternehmen. Das läuft darauf hinaus, dass uns frühzeitig Ladelisten geschickt werden und Ähnliches und wir dann auch frühzeitig sagen können, was wir jetzt an Kontrollen vornehmen wollen, dass man das abspricht. Und das funktioniert sehr gut.
Und der Zoll ist sich sicher, in den kommenden Monaten ist mit weiteren Drogenrekordfunden zu rechnen.
Ganz ruhig und gelassen sitzt sie in einem Käfig im Kofferraum eines Kombis. Schäferhund-Dame Lynn.
Mein Hund ist ein Tabakspürhund und das ist der einzige im Hamburger Hafen, zurzeit jedenfalls.
Sagt Udo Lorenz, Hundeführer beim Hauptzollamt Hafen Hamburg. Dass der einzige Tabakspürhund ausgerechnet eine Dame ist, reiner Zufall.
Das hat mit Damen und Männchen überhaupt nichts zu tun. Das ist beim jedem Hund. Also es gibt bei den unterschiedlichen Rassen, dass sie eine gewisse unterschiedliche Riechphase haben, aber bei normalen Hunden nicht. Also jetzt, dass das jetzt so extrem abweicht. Bei Menschen zum Beispiel, man kann ja so sagen, jetzt bei Menschen, der hat 5 Millionen Riechzellen, ein Hund hat 220 Millionen circa Riechzellen.
Ein gutes Jahr dauert es, bis ein Hund darauf abgerichtet ist, gezielt nach Drogen, Tabak, Sprengstoff oder auch nach Bargeld zu suchen.
Das fängt bei uns an mit so Trichterarbeiten, das sind so Blumenvasen. Und da lernt man erstmal das Verhaltenstraining, das heißt also, dass der Hund da die Nase reinsteckt. Und das wird dann mit so einem Klicker bestätigt. Und wenn er dieses Verhalten dann zeigt, dann wird der Duftstoff zugesetzt. Das bedeutet, je nach was der Hund werden soll, dann kann man Rauschgift oder Tabak, und dann wird da Tabakstücke rein. Und dann, wenn er dann den richtigen Trichter anzeigt, dann wird das belohnt durch einen Klicker. Und wenn er das dann begriffen hat, dann werden immer mehr Blumenvasen dazugenommen. Und dadurch wird das auch gefestigt beim Hund, dass er diesen Duftstoff, weil das dann auch immer nur dieser Duftstoff belohnt wird. Und dann weiß er, aha, den da muss ich dann suchen.
Lynn ist mit ihrem Herrchen im Schichtdienst im Einsatz, mal tags, aber auch mal nachts. Wo gesucht wird, wo Lynn schnuppern darf, auf der Suche nach verstecktem Tabak, überlässt Zöllner Udo Lorenz natürlich nicht dem Zufall.
Ja, das sind so Erfahrungswerte, ne? Wo man dann sagt, gut, okay, da die kommen jetzt aus den Ostblockstaaten, wo zum Beispiel bei Zigaretten oder beim asiatischen Raum ist ja dann zum Beispiel auch, wo dann die Drogen geschmuggelt werden. Da geht man dann natürlich durch die Erfahrung an solche Sachen auch ran, wo man sich die Papiere dann zeigen lässt und dann sieht man, aha, der kommt aus dieser Ecke, dann kann man da mal längs laufen und ja, das ist natürlich auch ein bisschen Glück gehört dazu, dann, wenn man was findet. Ne?
Gesucht wird nicht nur in Containern, in Lastwagen, sondern auch schon mal im Gepäck von Kreuzfahrtpassagieren. 12 Zollhunde gibt es in Hamburg und die sind inzwischen nahezu unverzichtbare Mitarbeiter im Hafen.
Ich würde sagen, man erspart sich viel Arbeit, wenn gerade so an schwer zugänglichen Sachen, man müsste alles freiräumen und man kann immer so sagen, wenn jetzt ein Hund jetzt da was abspürt, ich habe da zum Beispiel ein Beispiel, damals hatte ich beim Terminal 300 Koffer zum Beispiel innerhalb von kürzester Zeit abgespürt, da müssten natürlich, wenn da Kollegen sind, die müssen da für 300 Koffer, ja, die sind dann da bald mit 10 Leuten 2 Stunden dabei, bis sie die da alle durchsucht haben.
Und Tabakspürhund Lynn gehört mit zu den erfolgreichsten Zollhunden, hat schon Waren gefunden, die sehr gut versteckt waren und die zweibeinige Zöllner so wahrscheinlich nicht entdeckt hätten.
Ja, das war damals bei Lynn, die hatte 3,5 Millionen Zigaretten in solchen Kesseln gefunden. Die waren verschweißt.
Was für ein Kessel?
Ja, so Heizkessel waren das. Und die waren dann so 2 Meter, das war so ein Industriekessel, so große, und die waren voller Zigaretten. Und da war das dann so, dass sie da angezeigt hatte und die waren verschweißt und oben waren die mit Silikon zu und das war schon eine Leistung, dass der Hund das überhaupt gerochen hat.
Und dann kriegt sie eine besondere Belohnung?
Dann kriegt sie eine besondere Belohnung. Sie kriegt dann zu Hause den Liebzisch von McDonald's, die Chicken McNuggets oder so, dann kaufe ich ihr die.
Drogen, Zigaretten, Waffen. Klar, das wissen die meisten, dass das auf den Fahndungslisten des Zolls steht. Aber die Beamten sind auch dafür verantwortlich, dass der Artenschutz eingehalten wird.
Es geht eben um den Schutz von lebenden Tieren, von toten Tieren, von Pflanzenerzeugnissen, also vielfältig. Also auf jeden Fall nicht nur um lebende Tiere.
Sagt Eva Janssen, die ihren Sitz beim Zollamt in Waltershof hat, gleich neben der Kühlbrandbrücke. Wobei, lebende Tiere hat sie in ihrer Zeit beim Zoll in Hamburg noch nicht erlebt, erklärt Janssen.
Also vielmehr haben wir hier im Hamburger Hafen zum Beispiel mit Hölzern zu tun oder mit Pflanzenerzeugnissen, die eben geschützt sind.
Der größte Teil der Arbeit ist dabei Schreibtischarbeit. Die Einfuhranmeldungen, die Ladepapiere müssen über den Tisch bzw. den Computer eines Zöllners wie Gernot Bauer. Und der erfahrene Beamte hat im Laufe der Jahre ein Gespür dafür entwickelt, wann er genauer hinschauen sollte.
Also sicherlich hängt das einmal von dem Namen der Hölzer ab, die wir teilweise ja der Zollanmeldung entnehmen können. Allerdings hängt es sicherlich auch dann davon ab, was für einen Warenwert wir haben. Also als Beispiel, wenn jetzt Ziergegenstände aus Holz eingeführt werden und wir sehen, dass da ein relativ hoher Wert pro Stück ist, dann sagen wir uns, das könnte eventuell ein Edelholz sein und dann kontrollieren wir auch dann eher mal.
Dass dabei ein ganzer Container voller geschützter Hölzer im Hamburger Hafen ankommt, ist eher unwahrscheinlich, so Bauer.
Das sind dann halt geschnitzte Holzelefanten oder aber auch sicherlich Möbel können auch dabei sein, die eben dann aus Asien oder aus Südamerika eingeführt werden. Wir hatten also vor 2-3 Jahren einen Fall, da wurden diverse Holzmöbel eingeführt. die kamen aus Asien und da hatten wir tatsächlich relativ hohe Werte pro Stuhl, pro Tisch. In dem Fall hatten wir dann tatsächlich einen Sachverständigen angerufen, der dann mit bei der Beschau dabei war. Und dann haben wir gemeinsam eben geschaut, um was für Hölzer handelt es sich. Und die wurden dann auch direkt vor Ort teilweise von diesem Sachverständigen gleich untersucht.
In diesem Fall aber war das Holz nicht antik, wie in den Papieren angegeben, sondern relativ neu und minderwertig.
Insoweit war das dann eigentlich eher so, dass der Käufer da wohl betrogen wurde.
Grundlage für die Arbeit des Zolls, wenn es um Artenschutz geht, ist das Washingtoner Artenschutzabkommen. Hier ist festgelegt, welche Lebewesen vom Aussterben bedroht sind, welche besonders selten und deshalb nicht gehandelt werden dürfen. Da kann dann schon mal eine E-Gitarre in den Fokus der Zöllner kommen, weil dort immer wieder seltene Hölzer verbaut sind.
Also Rio Palisander zum Beispiel ist geschützt. Bei Gitarren auf den Griffbrettern wird das halt häufig verwendet. Da muss man aber auch dazu sagen, wenn jetzt tatsächlich Gitarren hier importiert werden würden, wo diese Papiere dann halt nicht dabei sind, also eine Einfuhrgenehmigung des Bundesamtes für Naturschutz und Umwelt, dann würde natürlich dann hier ja die Sicherstellung und Beschlagnahme erfolgen. Aber in der Regel sind die Originalpapiere dabei und dann steht eine Abfertigung zum freien Verkehr nichts im Wege.
Ziel ist, dass der Teufelskreis aus Angebot und Nachfrage nach geschützten Tieren und Pflanzen wo immer möglich durchbrochen wird.
Naja, der Gewinn, der sich jetzt aus der Einfuhr der Ware ergibt, der zieht natürlich dann auch eventuell wieder illegalen Holzeinschlag nach sich oder das Töten von Tieren nach sich. Wenn es einmal gut funktioniert hat, könnte es natürlich beim nächsten Mal wieder gut funktionieren.
Obwohl es für viele anachronistisch erscheint, immer wieder entdeckt der Zoll auch große Lieferungen, die erschaudern lassen.
Neulich hatten wir hier auch Jagdtrophäen. Da waren zwei Privatleute nach Namibia gereist und waren eben auf der Großwildjagd und brachen dann auch also jede Menge Felle mit und Schädel von Tieren. Ja, und da haben wir halt auch einen Professor von der Universität Hamburg mit ins Boot geholt und haben eben die Tiere bestimmen lassen, weil wir uns eben nicht sicher waren, ob die Arten geschützt sind oder nicht.
Geschützt sind fast alle Elefanten. Deshalb war Zöllnerin Eva Janssen umso mehr alarmiert, als sie vor ein paar Tagen die Einfuhranmeldung für einen echten, ausgestopften Elefanten auf ihrem Schreibtisch hatte.
Für einen Geschäftsführer aus Tschechien. Und das war schon grenzwertig, muss ich sagen. Also der wurde begleitet von den entsprechend richtigen Papieren. Aber jetzt so einen großen, ja, ich weiß gar nicht, ob das ein afrikanischer oder ein asiatischer Elefant war im Moment, der stand dann halt so im Container drin. Das war schon, ja, imposant und ja, irgendwo auch erschreckend. Also wie kann man daran Freude haben, so einen, ja, Elefant in der Empfangshalle zu haben?
Ein unscheinbares, langgezogenes Backsteingebäude, eingeklemmt zwischen der Rampe der Köhlbrandbrücke und der Autobahn 7. Dass sich hier eine der leistungsfähigsten Anlagen weltweit befindet, um Container zu durchleuchten, wissen fast nur diejenigen, die dieses Ziel als Lastwagenfahrer schon mal ansteuern mussten.
Unsere erste Kontrolle beginnt bereits, bevor sich der Fahrer überhaupt zur Durchleuchtung meldet,
sagt Pascal Eimert, der Chef der Containerprüfanlage. Und zwar wird jeder Container, der auf dem Gelände des Zolls durchleuchtet werden soll, erst einmal auf radioaktive Strahlung überprüft.
Dort gibt es dann einmal Waren, die von sich aus strahlen, zum Beispiel Metall, Porzellan, aber auch Tabak zum Beispiel, was als natürlicher Strahler gilt.
Ein erster Hinweis, ob die Ladung in den Papieren mit der tatsächlichen übereinstimmt oder nicht. Oder auch, ob die Waren im Container vielleicht gar nicht in den Handel gebracht werden dürfen.
Ein Fall vor einigen Jahren war ein Container mit Teedosen aus Indien. Die leeren Teedosen, das Metall hat so sehr gestrahlt, dass es nicht einfuhrfähig war und musste dann anschließend wieder ausgeführt werden.
Während Eimer das erläutert, schiebt sich ein Lastwagen mit einem 20-Fuß-Container langsam an das schwere Hallentor heran. Der Fahrer muss aussteigen.
Der LKW wird mit einem auf Schienen geführten Transportsystem, unserem sogenannten Railcar, in den Durchleuchtungstunnel transportiert.
Was Lastwagenfahrer Erdal Opcin tatsächlich hinter sich auf dem Auflieger hat, das ahnt er meist nicht einmal.
Was da drin ist, weiß man nicht. Echt werden wir aufmachen, sonst wissen wir nicht.
Hinter dem Lastwagen schließen sich zwei besonders dicke Schiebetore, wie von Geisterhand. Pascal Eimert, der Leiter der Containerprüfanlage.
Die Strahlenschutztore wiegen jeweils 16 Tonnen und bestehen aus massivem Stahl.
Drinnen in der Halle wird der Lastwagen jetzt komplett mit besonders starker Röntgenstrahlung durchleuchtet, ähnlich wie beim Zahnarzt oder beim Radiologen.
Die Strahlung ist die gleiche, es handelt sich hierbei um ionisierende Strahlung, allerdings ist die Leistung unserer Anlage wesentlich höher als die Strahlung, die man beim Arzt abbekommt. In etwa behandelt wird beim Arzt mit einer Strahlungsleistung von 1 bis 200 Kiloelektronenvolt gearbeitet. Wir arbeiten hier mit einer Leistung von 10 Megaelektronenvolt. Insofern die Strahlung ist vergleichbar, die Leistung ganz und gar nicht vergleichbar.
Nach ein paar Minuten öffnet sich das nächste große Stahltor und der Lastwagen wird aus der Halle herausgeschoben. Fahrer Erdal Opcin steigt ein und startet schon mal den Motor. Ein paar Meter entfernt, in einem riesigen Kontrollraum mit unzähligen Monitoren, werten Fachleute die Röntgenbilder aus. Pascal Eimer zeigt stolz das Bild vom ersten Fund, den seine Kollegen vor rund 20 Jahren mit der damals einzigartigen Durchleuchtungsanlage gemacht haben. Drogen versteckt in den Tanks von zwei schmucken Oldtimern aus Südamerika.
Nachdem wir die Tanks dann aufgeflext haben, kamen insgesamt 68 Kilogramm Kokain zum Vorschein. Und das war unser erster Fund, den wir dann damals 96 hatten. Aufbauend darauf haben wir mittlerweile mit unserer Anlage in etwa 5,5 Tonnen Kokain gefunden mit einem Straßenverkaufswert von auch um und bei 500 Millionen Euro.
Auch Waffen oder andere verbotene Gegenstände haben die Zöllner in der Prüfanlage schon gefunden. Der Inhalt der 20 Fußbox auf dem Lastwagen von Erdal Opcin, der noch draußen wartet, ist dagegen völlig unverdächtig.
Wir haben hier jetzt Terrassendielen aus Bambus und Kunststoff verladen. Das Ganze in 4 gleichmäßigen Paketen. In dem Fall leider völlig unverdächtig. Es ist natürlich immer schöner, wenn man tatsächlich auch was findet.
Noch vor ein paar Jahren war der Zaun rund um den Hafen das sichtbarste Zeichen, dass es im Herzen von Hamburg zollrechtlich ein besonderes Gebiet gibt. Der Zaun ist weg, der Freihafen auch, dafür sieht man jetzt immer häufiger die grünen Boote des Zolls. Thorsten Ahrens ist Chef der Flotte im Hamburger Hafen. Wozu braucht der Zoll denn überhaupt Boote, wo man doch eigentlich auch von Land aus an die Liegeplätze rankommt?
Ja, ich sag mal, das ist so, wir können sich vorstellen, denn die Schiffe in den Häfen haben viele Kontakte. Das sind Bunkerboote, Ölboote, Sportboote, ach, alle möglichen Wasserfahrzeuge. An die würden wir überhaupt nicht rankommen. Die Kollegen würden dann mit einem Fahrzeug an der Pier stehen und müssten winken, ja. Und deshalb hat man natürlich auch dieses Instrument genutzt, um zu sagen, wir wollen Schwimmereinheiten haben, um den Hafen zu überwachen.
Sprich, es ist auch ein Stück weit Präsenz zeigen.
Ja, natürlich. Und diese Präsenz hat sich enorm gesteigert, war auch sehr wichtig nach dem Wegfall der Freizone, dass wir hier operativ, also wirklich groß aufgestellt sind. Wir haben sehr viele Fahrzeuge dazu bekommen und wollen natürlich durch Präsenz auch abschrecken. Ich denke, zum großen Teil ist das gelungen und haben jetzt auch gute Möglichkeiten in Zusammenspiel mit den Einheiten an Land und zu Wasser, ja, jedes Szenario abzudecken, wo wir kontrollieren können.
Passiert es denn häufig, dass man wirklich ein Schiff auch nochmal schon während es in den Hafen reinkommt und während es noch in Fahrt ist, eben vom Wasser aus kontrolliert?
Ja, wir haben natürlich auch schon Sachen gehabt. Da sind wir in der Deutschen Bucht auf das Schiff gestiegen, haben dann schon in die Besatzungsmitglieder morgens in die Gesichter geguckt, die sich schon gewundert haben, wie kommt der Zoll an Bord? Dann sind wir eben in der Nacht auf See übergestiegen und haben dieses Fahrzeug in den Hamburger Hafen begleitet. Das sind so Dinge, wo wir auch sagen, wir wollen verhindern, dass während der Fahrt was passiert. Das heißt, Fahrzeuge auch auf See übergeben Drogen an andere Fahrzeuge oder schmeißen das letztendlich einfach nur ins Wasser, um damit es dann von den entsprechenden Menschen aufgepickt wird und an Land gebracht wird. Natürlich auch eine Möglichkeit, Drogen ins Land zu bekommen. Und wenn wir eben dort an Bord sind oder auch mit den Wasserkräften Nord- und Ostsee aktiv sind, versuchen wir sowas zu vermeiden, dass wir da einen Schmuggel ja, außerhalb der Häfen haben.
Zollboot im Hamburger Hafen muss nicht besonders viel abkönnen. Die sind eher ja durchaus überschaubar von der Größe. Draußen in der Deutschen Bucht, da kann es mal ungemütlich werden. Also das sind dann schon eher die robusteren Einheiten, oder?
Ja, man denkt immer, das ist hier im Hafen, da kann man nicht seekrank werden, aber passiert nichts. Auch da ist richtig mal an einigen Tagen was los. Aber Sie haben natürlich schon recht, die Musik spielt sich draußen ab. Und da haben wir eben Fahrzeuge, Gattungen 28 Meter, 38 Meter und 50 Meter, die wir auch bei unserem Tag des Zolls sehen werden, die natürlich besser in der See liegen. Gerade die sogenannten SWAT-Schiffe, die modernste Technologie, die wir haben, die liegt relativ entspannt in der See, auch wenn wir eben 6, 7, 8 Windstärken haben.
Kommt es beim Zoll auch auf Geschwindigkeit an? Müssen diese Boote auch schnell sein?
Das ist so eine Sache, eigentlich weniger. Wir leben eher darauf, dass wir sagen, wir versuchen, jemanden einzukreisen und versuchen dann mit vielen Kräften tätig zu werden. jemanden mit Highspeed hinterherzufahren. Das machen ja eher die Italiener etc. Das kennen Sie auch. Die haben ihre großen Rennjachten draußen, mit denen sie versuchen, Zigarettenschmuggler zu verfolgen. Hier bei uns, unser Klientel hat in der Regel auch nicht diese schnellen Fahrzeuge. Und wenn, versuchen wir auch mit den Landeinheiten dann in den Hafen fündig zu werden, wo sich eben so ein schnelles Boot vielleicht versteckt hat.
Was macht für Sie denn die Faszination aus bei diesem Beruf des Zöllners und gerade eben auf dem Wasser?
Ja, auf dem Wasser hat man natürlich ein Einsatzmittel. Wer so ein maritimes Herz hat, der merkt das. Also ich komme ja auch aus einer Familie, die immer mit Sportbooten zu tun gehabt hat. Und ich bin bei der Marine gewesen. Und bei mir schlägt auch so ein maritimes Herz. Und wenn man dann im Hafen arbeiten kann, dann die Möglichkeit hat, mit den Einheiten hier zu arbeiten. Also für mich gibt es kaum was Schöneres. Und dann natürlich heimatnah eingesetzt. Wäre ich jetzt bei der Marine, wer weiß, wo ich rumfahren würde, ja.
Rund 180 Kreuzfahrtschiffe machen in diesem Jahr in Hamburg fest. Die Branche boomt. Jedes Jahr gehen mehr Menschen an Bord der schwimmenden Hotels, um Urlaub zu machen. Aber wer von Bord geht, muss damit rechnen, dass der Zoll mal etwas genauer hinschaut. Joachim Weretka war mit den Zöllnern am Kreuzfahrtterminal auf Steinwerder unterwegs.
Es brummt in der riesigen Empfangshalle. Von der MSC Preziosa verlassen mehr als 3000 Passagiere das Schiff und strömen in die riesige Abfertigungshalle. Dort stehen ihre Koffer in langen Reihen und warten auf ihre Abholung. Die Zollbeamten warten auch, und zwar dort, wo man als Passagier die Halle verlässt und eben nichts zu verzollen hat. Ob's stimmt, wird immer mal wieder kontrolliert. Dann heißt es:
Ja, guten Tag, Zollkontrolle, haben Sie irgendwelche Waren anzumelden beim Zoll? Kommen Sie bitte einmal mit. Stellen Sie den Koffer bitte einmal hier rauf und öffnen den. Ja, danke schön.
Das Schiff kommt aus Norwegen. Da geht es hauptsächlich um Zigaretten und Alkohol. Eine Stange und eine Flasche sind okay. Wer mehr mit hat und erwischt wird, der zahlt nicht nur den Zoll, sondern auch eine Strafe. Dabei verlassen sich die Beamten nicht nur auf ihr Näschen, weiß Günther Losse. Er leitet beim Zoll die Schiffskontrollen.
Also es ist so, dass wir einen gewissen Anteil der Koffer auch stichprobenweise schon vorher durchleuchten, bevor der Reisende seinen Koffer in die Hand bekommt, um bei diesen Mengen an Reisenden schon ein bisschen effektiver arbeiten zu können. Wenn in dem Koffer was drin ist, wird er markiert von uns. Ich sage jetzt nicht wie, aber er wird markiert.
Zivilbeamte behalten die Koffer im Blick, damit die Markierung, aktuell ein gelbes Band, nicht abgerissen wird. Außerdem geben die Zivilen den Kollegen in Uniform Hinweise, auf wen sie dann achten müssen.
Du, guck mal rüber, da habe ich jetzt einen im Blick.
Welche meinst du jetzt? Die in der Reihe mit der roten Tasche?
Ja, die mit den hochgesteckten Haaren, die mit den pinkfarbenen Tasche, ja. Die über linken Schulter hat.
Ja, alles klar. Habe ich die mit der Sonnenbrille im Haar?
Die mit der Sonnenbrille im Haar, ja. Alles
klar, das ist ziemlich auffällig. Das ist die mit dem Gepäck, wo wir schon dran waren?
Ja, die ist mit dem Gepäck, wo dann das Band schon markiert ist.
Alles klar.
Das Gepäck der Frau ist insofern verdächtig, weil offenbar mehr als die erlaubte Menge Zigaretten und Schnaps entdeckt wurden. In vielen Fällen entpuppt sich das jedoch als harmlos, weil es oft vorkommt, dass zwei Reisende ihr Kontingent nur in einem Koffer verstauen. Aus vielen Ländern anderer Kontinente werden oft geschützte exotische Tiere geschmuggelt. Aus Norwegen kommen keine Papageien, aber Wurst, die unter Artenschutz steht, erklärt Günther Losse.
Tatsächlich ist es so, dass in Norwegen ja Wale nach wie vor gejagt werden und die auch im Washingtoner Artenschutzabkommen verboten sind, einzuführen, diese Waren. Und in Norwegen wird zum Beispiel Walsalami immer noch verkauft. Wir weisen auch die Reedereien und auch die Reisenden immer wieder darauf hin, dass es verboten ist, Walsalami aus Norwegen in die EU einzuführen. Und es kommt doch immer mal wieder vor, dass Reisende trotz Hinweisen sagen, naja, merkt schon keiner.
Merkt doch keiner. Diese Regel wollte auch Günther Losse nicht gelten lassen. Deshalb hat er auch eine ältere Dame kontrolliert. Mit einem ungewöhnlichen Ergebnis, erzählt er.
Ich habe eine Story mal erlebt. Das war damals so, dass man gesagt hat, alte alleinreisende Damen, das ist auch ein gewisses Raster. Habe dann eine alte alleinreisende Dame angehalten, habe gesagt, bitte haben Sie irgendwelche Waren dabei? Ich möchte mal, haben Sie in Ihrem Gepäck drin? Mein Mann. Wie Ihren Mann? Hatte die eine Urne mit und brachte ihren Mann wieder nach Hause. Da stehst du natürlich als Zöllner auch erstmal da und sagst, naja, okay, gehen Sie mal weiter.
Heute war ein ruhiger Tag. Es wurde weder eine Walsalami noch eine Urne gefunden. Die Halle hat sich geleert. Fast alle Gäste der MSC Preziosa sind fort. Ein großes Schiff mit bis zu 4000 Passagieren. Demnächst sollen Kreuzfahrer anlegen mit bis zu 6000 Menschen. Das macht unsere Arbeit gewiss nicht leichter, blickt Günther Losse voraus.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 unterwegs mit dem Zoll. Wenn die Beamten Waren, meist gleich containerweise, aus dem Verkehr ziehen, dann klingelt häufig bei John Lindemann das Telefon. Der Hafenunternehmer hat sich darauf spezialisiert, beispielsweise gefälschte Markenprodukte zu vernichten.
Hier haben wir Kinderkostüme, die von einer Marke sind, die sie nicht hergestellt hat und die sind reingeschmuggelt worden oder eben nicht reingeschmuggelt. Der Zoll hat sie vorher aufgegriffen und die lagern jetzt und warten bei uns auf die Vernichtung, wenn der Markenrechtsinhaber das anweist.
Die Kartons, in denen tausende Faschingskostüme mit einer bekannten Comicfigur verstaut sind, stauben bereits etwas an in der riesigen Halle von Unternehmer Lindemann.
Ja, also wir warten die Fristen ab, die vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind. Dann kriegen wir oder ein anderer Entsorger kriegt den Auftrag, die Ware zu vernichten unter Zollaufsicht. Und dann geht es in die Entsorgung oder Vernichtung.
Ja, meistens geht das in die Müllverbrennungsanlage, dass es gleich sozusagen nicht mehr erreichbar ist für den Beteiligten oder für den Endverbraucher, sodass es auch gewährleistet ist, dass es dann für immer weg ist.
Sagt Zöllner Udo Storch.
Ja, ganz viel kommt aus China, das ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Da wird unheimlich viel produziert, gerade was auch so den Kunststoffbereich angeht. Und da geht es natürlich darum, dass dem Käufer suggeriert wird, du kriegst jetzt ein Markenprodukt und der es vielleicht sogar gar nicht erkennt, dass es gar nicht die Qualität und die Marke eigentlich kauft.
Gefälscht wird fast alles, was man sich vorstellen kann.
Ich sage mal, von Lebensmitteln bis zu Kfz-Teilen. Beliebt ist natürlich immer Kinderspielzeug, Sachen, die man schnell auf dem Flohmarkt absetzen kann oder im Internet und wo ein großer Umsatz ist.
Und dabei kommen meist auch größere Mengen zusammen. 2006 etwa fand der Zoll insgesamt 200 Container mit gefälschten Markenturnschuhen. Die Schuhe gaukeln häufig nicht nur ein falsches Fabrikat vor, sondern sind manchmal sogar gefährlich.
Viele Container dürfen wir nur mit Atemschutz betreten, weil so viele Klebstoffe und Ausdünstungen sind. Ich sag mal, meine Leute würden garantiert sich sowas nicht an die Füße ziehen.
Dass dabei mal einer der Hintermänner der Produktpiraten gefasst wird, ist eher die Ausnahme.
Das Problem ist, meistens bleibt es nicht in Deutschland oder in Hamburg. So, Hamburg ist für die Durchreise bestimmt. Das landet meist im osteuropäischen Raum und wird im Ameisenverkehr letztendlich wieder nach Europa gebracht, also über Internetplattformen oder Postverkehr oder Flohmärkte. Deswegen ist es unheimlich schwer, an die Hintermänner ranzukommen. Ganz schwer ist es natürlich dann in den Herkunftsländern, im asiatischen Bereich, China, wo auch immer. Dann. Da sind die Firmen, die Hersteller, die Originalhersteller dran interessiert. Die setzen dort auch Detektive ein, um eben solche Fälscherbanden ausfindig zu machen.
Findet der Zoll solche Waren, dann werden die in aller Regel geschreddert. Nicht nur Turnschuhe, auch Autoteile oder kistenweise Kettensägen werden so zerkleinert.
Winterstiefel, hohe Winterdamen, Winterstiefel sind ganz schlecht zu schreddern. Das sind so Dinge, die man im Laufe von mehreren Jahren, jetzt wo wir in diesem Thema drin sind, feststellen mussten.
In diesem Jahr aber sind die Schredder eher selten in Betrieb. 2017, sagt Lindemann, ist bei den Markenfälschern offenbar das Jahr des Parfüms.
Mit 10 Containern, die wir so über den Daumen zusammen hatten, zur Vernichtung war das viel.
Das kippt man nicht einfach ins Waschbecken?
Nein, das ist flüssig. Das kann man auch nicht mehr zerstören durch Schreddern, weil da kann es natürlich durch den Alkohol zu Feuer kommen. Außerdem ist es ein unkontrolliertes Ausfluss. Das geht so in die Müllverbrennung in einem Stück unter Zollaufsicht. Und da hat der Zoll dann auch ein besonderes Auge drauf, wenn bei der Müllverbrennung im Bunker das Zeug in heilen Flaschen liegt. Da wird gewartet, bis der letzte Bagger im Ofen ist.
Ganz nah dran am Zoll. Unter diesem Motto veranstaltet der Zoll am kommenden Sonnabend in der Hafencity in Hamburg den Tag des Zolls. Am Cruise Terminal liegen dann unter anderem Zollboote, die man besichtigen kann. Und Zöllner erklären ihre Arbeit. Eintritt natürlich kostenlos. Das war sie schon, die 3270. Sendung des Hamburger Hafenkonzertes. Was Sie in der kommenden Woche hier erwartet, verrät Ihnen mein Kollege Jan Wulff.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Sein Leben hat sich schon immer am und auf dem Wasser abgespielt. Als Kind ist Tom Grutzer auf Helgoland aufgewachsen. Sein Vater war dort Kurdirektor. Segeln gehörte wie selbstverständlich zur Freizeit auf der Hochseeinsel. Später startete er bei Europa- und Weltmeisterschaften. Heute sind die Schiffe größer. Mit seiner Firma kümmert er sich um Yachtbau und Instandsetzung. Und selbst in seiner Freizeit bleibt er auf dem Wasser. Als einer der Schauspieler auf dem Theaterschiff Batavia in Wedel.
Vor 3 Jahren
bin ich da mit reingerutscht, anfänglich als verrückter, durchgeknallter Polizist, war Pippi Langstrumpf, mittlerweile auch als der Kapitän Langstrumpf, dann schließt sich der Kreis auch wieder und im Winter, wie gesagt, auch Erwachsenentheater. Es ist einfach nur, ja, wirklich einfach nur schön, weil es gibt so viel zurück.
Im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 erzählt Tom Grutzer über seine Leidenschaft fürs Segeln, über den Bau und Refit von Yachten und seine Heimat Helgoland. Kommenden Sonntag morgens ab 6 und den Montagabend drauf ab 20 Uhr mit Kerstin von Stürmer.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Tschüss für diese Woche, sagt Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.